Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott.
Da gibt es einen Menschen in meinem Umfeld, der schon seit längerem in Lebensumständen lebt, die diese Person nicht glücklicher machen, sagt dieser Mensch selbst. Die entsprechenden Lebensumstände würden diese Person in ihrer Lebenskrise zementieren und festhalten. Das sei sehr niederschlagend und erschöpfend. Gott kann mich zurzeit nicht in dem Umfang segnen, wie er das eigentlich tun möchte, wurde da noch gesagt. Ich gebe seinem Segen keinen Raum, weil ich mich nicht so verhalte, wie er sich das wünscht. Nun, ich bin mir sicher, sogar sehr sicher, dass viele Bible-Tunes-Hörer diese Denke kennen. Ich kenne sie selbst als Christ und sie ist furchtbar. Zu ahnen oder sogar zu wissen, zumindest meinen zu wissen, dass man an irgendeiner entscheidenden Stelle seines Lebens nicht so lebt, wie Gott es sich wünscht. Und dann auch noch davon auszugehen, Gott würde deshalb einem selbst seinen Segen entziehen. So nach dem Motto, er würde zwar gerne helfen, aber leider ist das nicht möglich, weil die Umstände meines Lebens das nicht zulassen. Aber ist das nicht eigentlich eine sehr, sehr kleine Vorstellung, die wir da von Gott haben? Zu allem Übel gesellt sich für einen solchen Menschen öfters auch noch die Erfahrung dazu, dass ihm eine predigende Person genau das auch noch in seine Seele hinein erzählt, wenn er sich denn in einer solchen Lebenssituation noch in einen Gottesdienst traut. Gott hält unfassbar viel Reichtum und Segen und Wachstum und Entfaltungsmöglichkeit und Gesundheit und Erfolg und Geld und Freunde und Anerkennung und vermutlich auch noch weiße Zähne parat für dich, wenn du ihn lässt. Kann man eigentlich verhindern, dass Gott etwas tut, was er tun will? Hätte sich die Menschheit mit ihrem Verhalten über Wochen oder Monate oder gar Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte bei Gott bewerben müssen, damit Weihnachten wird, er wäre bis heute vermutlich nie gekommen. Aber Gott entschied bei sich eines Tages, dass er bei seinen Menschen auftauchen wollte. Ganz für sich allein, völlig souverän, im Grunde sehr göttlich. Und als Jesus dann als Erwachsener ziemlich viele ernsthafte Predigten hielt, bei dem einem als Zuhörer die Begeisterung für Gott oder das Lachen gerne auch mal im Halse stecken bleiben wollte, weil er auf vielfältigste Art und Weise immer wieder verdeutlichte, Gott lieben und den Nächsten lieben wie dich selbst, das ist das, was Gott von dir will. Da predigte Jesus das nicht, damit seine Zuhörer endlich einmal eine reale Chance bekommen könnten, Gott dazu zu zwingen, seinen Himmel endlich mal zu verlassen. Er war ja schließlich schon da. Das eine hatte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aus der Zeit, in der Jesus lebte, lohnt es sich, ein kleines, interessantes, wissenswertes Detail anzuschauen. Dauert auch nicht lang, versprochen. Unter den Juden hatte sich eine besondere, fromme, sehr gewissenhafte, ernsthaft glaubende Strömung über die Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus herausgebildet, und das war die Gruppe der Pharisäer. Sie waren unter den israelitischen Juden geachtete, aber auch gefürchtete Personen. Man hatte durchaus Ehrfurcht vor ihnen. Sie kannten sich in den Heiligen Schriften, das, was wir heute das Alte Testament nennen, sehr gut aus. Und sie bemühten sich sehr gewissenhaft, sich an das gesamte Regelwerk der Tora, das der 5 Bücher Mose, zu halten. Und nicht nur das, sie lehrten so viele jüdische Mitmenschen wie nur möglich, es ihnen gleich zu tun. Und dann behielten sie diese im Auge, um im Zweifelsfall einschreiten zu können, sollte sich ihrer Meinung nach jemand daneben benehmen. Das macht auf uns heute einen interessanten evangelikal-talibanösen Eindruck. Aber die Pharisäer hatten einen sehr guten Grund dafür. Also zumindest strebten sie etwas Positives an, etwas Gutes. Sie gingen nämlich davon aus, dass eine bestimmte Form eines Gottesreiches sich dadurch gewissermaßen herbeizwingen ließe, wenn das gesamte Volk der Israeliten sich lückenlos an die Vorschriften der 5 Bücher Mose halten würden. Und damit ist nicht nur sowas gemeint, was wir heute vielleicht einen Gottesstaat nennen würden, sondern Gott selbst würde sich im und durch das Volk Israel als wahrer Gott und mächtigste Instanz dieses Universums erweisen, gegen alle anderen politischen und kriegerischen Mächte ihrer Zeit. So als könnte Gott und sein Handeln gewissermaßen wie das Reagieren eines Automates erzwungen werden. Wenn oben genug Geld reingeworfen wird, kommt unten das raus, was der Automat verspricht. Wenn also das gesamte Volk Israel sich lückenlos an die Vorschriften der Tora halten würde, würde Gott seine Macht im Volk der Juden und gegen alles Nichtjüdische um sie herum errichten und durchsetzen, angeführt durch die Herrschaft eines Messias, eine Art Nachfolger des jüdischen Königs. Und dieser Wunsch war durchaus nachvollziehbar. Das jüdische Königtum war lange vergangen. Die Juden erst durch die Assyrer, dann durch die Babylonier deportiert bzw. in alle Himmelsrichtungen verstreut worden. Später dann war der eher unscheinbare Agrarstaat Israel wie so viele andere Regionen in der Welt römisch besetzt worden. Das Denken der Pharisäer lebten sie sehr verbissen, gewissermaßen regelgeil, aber auch durchaus manchmal menschenverachtend aus. Denn für sie war klar, die israelitische Volksgemeinschaft muss aus lauter Juden bestehen, die zusammen versucht, diesem Ziel immer näher zu kommen. Und wer als Mensch durch seinen Beruf oder sein Verhalten oder aber vielleicht durch bestimmte Erkrankungen nicht zum gemeinschaftlichen Ziel beitragen kann, der muss deshalb aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, um das Ziel, das Reich Gottes zu erreichen, nicht zu gefährden. Auf diese Art und Weise entwickelten sich die Pharisäer somit zu einer Art Glaubens- und Sittenpolizei im jüdischen Volk. So, und der Kuchen wird jetzt noch runder dadurch, wenn wir einmal nochmal überlegen, mit wem sich Jesus eigentlich am allermeisten angelegt hat. Richtig, mit den Pharisäern, weil er ihnen immer und immer wieder einen Spiegel vorhielt und ihnen sinngemäß sagte: Ihr könnt Gott überhaupt nicht beeindrucken, keiner kann das. Aber ihr könnt anfangen, ehrlich zu sein, auch Gott gegenüber. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In diesem Gebot geht der gesamte Gesetzeskatalog der 5 Bücher Mose auf. Unser Thema von heute ist nicht neu. Es ist uralt. Und es mag in deinem oder in meinem Leben immer wieder Dinge oder Lebenseinstellungen oder Phasen geben, wo wir im Grunde wissen, dass Gott es sich bei uns anders wünscht. Aber er in seiner Haltung uns gegenüber ist doch nicht von uns und unseren Entscheidungen für sonst was abhängig, uns nicht dennoch freundlich zugewandt zu sein, uns zu segnen oder sonst wie zu beglücken. Es gäbe sonst noch immer kein Weihnachten. Das zu glauben, also dass der große Gott im Grunde ganz klein ist und abhängig wäre von unserem Verhalten, das ist ein riesiger Trugschluss. Und ich wundere mich ganz ehrlich, dass das aber noch immer so oft in so vielen Gottesdiensten gepredigt wird, ganz ehrlich. Und wo wir hier schon mal ganz ehrlich sind, ich halte das sogar für eine ganz linke Nummer. Aber mit dem Beschimpfen von anderen ist noch keiner sehr weit gekommen, auch ich nicht. Sagen wir es doch mal so. So zu denken, das wäre ziemlich pharisäisch. Und dann hätten wir eventuell die Bibel noch nicht wirklich gut selbst verstanden, oder? Vielleicht ein guter Bibelvers für deinen heutigen Tag. Der prominente Missionar und Briefeschreiber Paulus hat später einmal Folgendes an eine Gemeinde in Korinth in Südgriechenland geschrieben. Alles ist mir erlaubt. Nicht alles dient mir zum Guten. Nicht alles ist aufbauend, aber alles ist erlaubt. Gute und schlechte Tage wird jeder Mensch immer haben. Sich selbst bewusst in eher nicht so gelungenen Lebensumständen zu halten, das bekommt ebenfalls jeder Mensch hin. Da ist keiner besser oder schlechter als der andere. Aber zu einem echten Gamechanger kann werden, was Paulus da sagt. Und ich fasse das nochmal mit etwas anderen Worten zusammen. Wenn du aufhörst, dich selbst klein zu machen und niederzudrücken und damit zugleich Gott klein machst, also, wenn du damit aufhörst, dann wirst du beginnen zu erleben, wie sich echte Freiheit anfühlt. Nämlich zum Heulen schön.